Hallo und herzlich willkommen zu Tax Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann, Schöne und Partner. Mein Name ist Philipp Lukas, ich bin Partner und Steuerberater in unserem Frankfurter Standort und darf Sie durch unsere Halloween-Folge begrüßen. Wir haben fast den 31.10. Es ist Halloween ist kurz vor der Tür und natürlich haben wir auch einige gruselige Themen mitgebracht, die sich der Gesetzgeber wieder ausgedacht hat. Und da starten wir auch direkt gleich los. Bevor wir allerdings losstarten, schaue ich einmal nach links und freue mich, dass ich nicht alleine hier bin. Da ist die Nathalie Sieb, Steuerberaterin, auch von unserem Frankfurter Standort dabei. Grüß dich, Nathalie.
Hallo, Philipp.
Schön, dass du dabei bist. Und dann schaue ich nach rechts, nach etwas längerer Pause, auch mal wieder dabei, unser Umsatzsteuerexperte Alexander Seidel. Grüß dich, Alex.
Hi, Philipp. Grüß dich.
Sehr schön. Dann haben wir eine schöne Runde zusammen. Dann würde ich auch fast sagen, dann starten wir doch direkt mit der Steuerpolitik durch. Da wird jetzt erstes Thema im November was ganz Erfreuliches oder wir hoffen, dass es was Erfreuliches ist für alle Gutverdiener bzw. für alle Unternehmen. Und zwar startet jetzt am 12. November 2024, Punkt 10 Uhr soll es losgehen, am Bundesverfassungsgericht die erste mündliche Verhandlung in Sachen Solidaritätszuschlag ab dem Veranlagungszeitraum 2020. Ich sag mal so, es gibt viele Befürworter, ja, die möchten, dass der Solidaritätszuschlag komplett wegfällt. Aktuell ist es ja so, dass bis zu einem gewissen Einkommen, also bis zu den ja größeren 1% oder besser verdienenden 1%, dass hier der Solidaritätszuschlag nach wie vor gezahlt wird. Und für die Geringverdiener in Anführungszeichen ist er komplett weggefallen. Und jetzt steht hier die Frage im Raum, muss er denn nicht komplett wegfallen? Ist es eine versteckte Reichensteuer oder eine versteckte Steuererhöhung für die Reichen und Unternehmen? Und ja, da sind wir natürlich sehr gespannt. Wie gesagt, am 12. November soll hier, sag ich mal, die erste Indikation fallen. Und dann werden wir natürlich auch direkt in der nächsten Folge da einsteigen. Und hoffentlich haben wir dann auch gute Nachrichten für alle Unternehmen und alle Gutverdiener. Dann starten wir weiter durch mit einem Referentenentwurf eines Gesetzes zur Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge, das PAV-Reformgesetz. Das ist eine ganz erfreuliche Geschichte für alle Steuerpflichtigen, die sich privat um die Altersvorsorge kümmern wollen. Ich sag mal, an diesen Parametern soll sich grundsätzlich nichts ändern. Also es gibt eine steuerfreie oder in der Ansparphase sollen die Beiträge nicht besteuert werden, was natürlich ja der aktuellen Systematik auch so ein Stück weit folgt. Aber die Finanzminister, beziehungsweise der Finanzminister hat sich hier noch einen Schmankerl ausgedacht. Es soll noch eine beitragsproportionale Grundzulage geben. Also das aktuell wird geplant mit 20 Cent für jeden Euro der Eigensparleistung. Da sollen dann auch gewisse ETF-Sparpläne dann, begünstigt werden, was natürlich eine ganz schöne Geschichte ist. Und da wird auf jeden Fall was kommen. Wie gesagt, der Referentenentwurf ist vom 30.09. ist noch relativ frisch. Da wird es wahrscheinlich auch noch ein paar Diskussionen geben. Aber das geht unseres Erachtens auf jeden Fall in eine gute Richtung. Und da bleiben wir auf jeden Fall am Ball, wenn dann auch irgendwann das finale Schreiben da ist. Genau. Dann nächster Punkt, relativ prominent, war auch in der Presse zu lesen. Es kam jetzt der Beschluss des Bundeskabinetts zum Jahressteuergesetz 2024. Da gab es nochmal ein bisschen Bewegung. Wir hatten es ja in den letzten Folgen berichtet. Der Bundesrat hat hier nochmal Stellung genommen und hat nochmal ein paar Ideen oder ja Anpassungsvorschläge in den Raum geworfen. Und da hat sich das Bundeskabinett das natürlich auch zu Herzen genommen, weil natürlich jetzt auch noch die ja Bestätigung des Bundesrates aussteht, hat man sich hier die meisten Punkte ja überlegt oder deren Punkte des Bundesrates angenommen. Wir haben nochmal so ein paar Highlights mitgebracht, insbesondere für die Trader, die werden sich jetzt freuen, weil die FDP jetzt hier eingebracht hat, dass der besondere Verlustverrechnungskreis bei Termingeschäften, es gibt ja diese 20.000 Euro pro Jahr unterjährige Verlustverrechnungsbeschränkung, die soll jetzt rückwirkend ab dem VZ 2020 entfallen. Das Gesetz ist ja während der Corona-Krise dann zum Schutz der ja Trader dann eingefügt worden, so hat man es zumindest damals begründet. Und das soll jetzt rückwirkend entfallen, weil hier auch ernsthafte verfassungsrechtliche Bedenken im Raum standen. Deshalb greift man hier ein Stück weit voraus. Das ist eine ganz gute Nachricht für alle Trader. Dann gibt es noch so ein paar Änderungen. Also die Erhöhung der Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten ist hier noch zu erwähnen, von 4.000 auf 4,8 pro Kind. Dann ja, leider ins Gesetz nicht geschafft oder nicht schaffen wird es, die Pauschalbesteuerung für das Mobilitätsbudget von den 2.400 Euro pro Jahr, die man als Sachbezug dann entsprechend pauschal besteuern kann. Das wird es nicht geben. Dann gibt es noch in der Umsatzsteuer ein ganz schönes ja, Highlight, sag ich mal, für alle Steuerpflichtigen. Und zwar der Vorsteuerabzug aus der Rechnung eines Ist-Versteuerers. Das sollte ja relativ zeitnah auch Anwendung finden aufgrund des EuGH-Urteils. Diese Vorgaben sollen dann erst zum 01.01.2028 Anwendung finden. Von daher gute Nachricht für alle Rechnungssteller bzw. für alle Unternehmen, die Ist-Versteuerer als Leistungserbringer haben. Und zu guter Letzt, das wird man auch in der Presse gelesen haben, da hat sich der Gesetzgeber eigentlich was Gutes gedacht und wollte die Vereine, also beziehungsweise die Betreiber von Vereinssport entlasten. Da sollte eine Umsatzbesteuerbefreiung für den Vereinssport gelten. Das ist jetzt weggefallen, weil natürlich dann auch die Kommunen gesagt haben, Leute, überlegt euch das, weil wenn natürlich alles umsatzsteuerbefreit ist, kann man sich auch beispielsweise die Kosten für den Bau eines Sportplatzes bzw. die Vorsteuer daraus kann man sich dann nicht mehr ziehen. Insofern, das hat es nicht ins Gesetz geschafft oder wird es nicht ins Gesetz schaffen. Daher gute Nachricht für alle Vereine. Wie geht's jetzt weiter? Wie ist der weitere Fahrplan? Also das Gesetz soll dieses Jahr natürlich noch vom Bundesrat beraten werden, beziehungsweise hier soll noch die finale Zustimmung kommen. Das könnte rein theoretisch am 22.11. in der Plenarsitzung dann erfolgen. Ob das dann so kommt, werden wir beobachten und das werden wir dann natürlich auch in die nächste Folge mit reinnehmen. Keine Einigung gab es beim Steuerfortentwicklungsgesetz. Da ist ja noch der Punkt mit dem, ja, mit der Meldeverpflichtung DRC6 als Vorbild für die innerstaatlichen Steuergestaltungen. Da scheint sich der Gesetzgeber aktuell noch nicht zu bewegen. Es gibt einen großen Aufschrei, wie ich finde, auch zu Recht, sag ich mal, in der Beraterschaft und bei den Verbänden, dass das bitte nicht eingeführt werden soll. Also da besteht weiterhin die Hoffnung, dass das ja aus dem Gesetzentwurf gestrichen wird. Da werden wir auf jeden Fall dranbleiben. Aber wie gesagt, der Bundesrat muss hier zustimmen. Die CDU positioniert sich hier einigermaßen dagegen. Deshalb hier besteht natürlich die Hoffnung, dass das nicht umgesetzt wird. Aber auch da bleiben wir dran. Dann beschließen wir den steuerpolitischen Teil, gehen direkt in die Einkommensteuer. Da haben wir auch ein BMF-Schreiben, das hat die Nathalie uns mitgebracht und vorbereitet. Hier geht es um die Ermittlung des steuerfreien und steuerpflichtigen Arbeitslohns nach dem Doppelbesteuerungsabkommen sowie nach dem Auslandstätigkeitserlass im Lohnsteuerabzugsverfahren.
Ja, es gibt ein neues BMF-Schreiben, datiert vom 8.10.2024. Und wie du eben schon gesagt hast, das betrifft die Aufteilung von Arbeitslohnzahlungen für den Fall, dass ein Arbeitnehmer neben im Inland steuerpflichtigen Arbeitslohnzahlungen auch nicht steuerpflichtige bzw. nach einem Doppelbesteuerungsabkommen steuerfreigestellte Arbeitslohnzahlungen erhält. Und das neue BMF-Schreiben ersetzt das vorhergehende Schreiben vom 14. März 2017 und ist für den Lohnzahlungszeitraum ab dem 01.01.2025 anzuwenden. Hintergrund des BMF-Schreibens ist seit der Änderung durch die Lohnsteuerrichtlinie 2023 sieht der R39b.5 Absatz 2 Satz 4 Lohnsteuerrichtlinie vor, dass die Ermittlung der Lohnsteuer nach der Tagestabelle und nicht nach der Monatstabelle zu erfolgen hat, wenn das Arbeitsverhältnis den ganzen Monat bestand und der Arbeitnehmer in einem Monat neben den im Inland steuerpflichtigen Arbeitslohnzahlungen auch nicht dem Lohnsteuerabzug unterliegenden Arbeitslohn bezieht. Angesprochen sind in der Praxis häufig anzutreffende Sachverhalte, dass ein Arbeitnehmer nur einen Teil seiner Tätigkeit in Deutschland ausübt und daher auch nur für den auf die inländischen Arbeitstage entfallenen Teil der Gehaltszahlung eine Lohnsteuereinbehaltungsverpflichtung besteht. Allerdings regelt die Lohnsteuerrichtlinie nicht, wie die tagesweise Lohnsteuerberechnung die Steuertage zu ermitteln hat. Und dies hat in der Praxis häufig zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit geführt. Daher jetzt das Ergebnis des neuen BMF-Schreibens. Das BMF-Schreiben sieht nun die Vereinfachungsregelung vor, dass bei einem in vollzeitig tätigen Arbeitnehmer pauschal von 20 Steuertagen pro Monat ausgegangen werden darf. Und setzt man die 30 Kalendertage ins Verhältnis zu den 20 Steuertagen, ergibt sich daraus ein Faktor von 1,5. Alternativ lässt die Finanzverwaltung auch zu, die Steuertage anhand der tatsächlichen Arbeits- und Nichtarbeitstage des Arbeitnehmers in Deutschland zu ermitteln. Die Steuertage ergeben sich dann auch durch die Addition der inländischen Arbeitstage mit den nachzuweisenden inländischen Nichtarbeitstagen. Regelmäßig führt allerdings die Vereinfachungsregelung des BMFs dann zu günstigeren Bemessungsgrundlagen.
Ja, perfekt. Dann besten Dank für die Zusammenfassung. Ja, alle, die betroffen sind, da auf jeden Fall reinschauen. Das ist dann Pflichtlektüre. Und ja, dann würde ich fast sagen, springen wir in den nächsten Referentenentwurf. Und zwar gibt es hier einen Referentenentwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Behandlung von lediglich mit E-Fuels betreibbaren Kraftfahrzeugen. Geht relativ leicht von den Lippen, ist vom 8.10. Was soll hier passieren? Also die elektrischen Dienstwagen, die sind ja schon extrem begünstigt, sage ich mal, mit dieser 0,25%igen Besteuerung bei einem Bruttolistenpreis bis 70.000 und 50.000, wenn der Bruttolistenpreis bis 90.000 Euro läuft, beziehungsweise auch 95.000 sind möglich. Und ja, der Gesetzgeber hat hier gemerkt, dass auch bei den E-Fuel-Kraftfahrzeugen hier vielleicht eine Begünstigung relativ sinnvoll ist. Das geht auch ein bisschen Richtung Förderung der Automobilindustrie. Und mit dem Referentenentwurf soll hier im Endeffekt nachgezogen werden. Das heißt, die E-Fuels, beziehungsweise die Kraftfahrzeuge, die mit E-Fuels betrieben werden, die werden jetzt ein bisschen nachgelagert, aber die sollen mit den elektrischen Kraftfahrzeugen im Endeffekt gleichgestellt werden. Genau, weiterhin soll hier auch die gewerbesteuerliche reduzierte Hinzurechnung, die man auch kennt, nach 8 Nummer 1 D Satz 2 Buchstabe A Doppelbuchstabe DD Gewerbesteuergesetz Geltung finden. Das heißt, hier gibt es auch eine reduzierte gewerbesteuerliche Hinzurechnung. Das heißt, hier auch eine kleine Begünstigung dann entsprechend für die E-Fuel-Kraftfahrzeuge. Das heißt, eine ganz schöne Geschichte. Wie sieht hier der weitere Fahrplan aus? Also ein Abschluss vor 2025 wird hier nicht erwartet. Das ist vom Zeitplan etwas zu knapp, aber steht natürlich immer im Raum, dass es hier eventuell eine begünstigte Rückwirkung gibt. Könnte sein, dass es dann ab 1.1.2025 Anwendung findet, aber da wird uns der Gesetzgeber vor Ende des Jahres bestimmt noch überraschen, beziehungsweise dann auch kurz nach Jahresbeginn dann zeitnah hier etwas auf den Weg bringen. Gewerbesteuer war ein ganz gutes Thema. Da können wir auch direkt den Schwenk in die Gewerbesteuer machen. Da hat die Nathalie uns zwei Themen mitgebracht. Starten wir direkt mit dem ersten. Da geht es um die erweiterte Kürzung. Ein absoluter Klassiker. Das haben wir auch immer wieder in unseren Folgen drin. Und da kannst du uns bestimmt erzählen, was es mit der Vermietung eines Einkaufszentrums mit Lastenaufzug auf sich hat.
Ja, wo stehen wir da? Grundsätzlich ist ja die Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen schädlich für die erweiterte Kürzung nach § 9 Nummer 1 Satz 2 des Gewerbesteuergesetzes. Und das Finanzgericht Schleswig-Holstein hat mit Urteil vom 28. März 2024 entschieden, dass eine erweiterte Kürzung auch dann in Betracht kommt, wenn im Rahmen der Vermietung eines Einkaufszentrums ein Lastenaufzug mitvermietet wird. Denn selbst wenn insoweit grundsätzlich eine schädliche Mitvermietung einer Betriebsvorrichtung vorläge, wären jedenfalls die Voraussetzungen für ein unschädliches Nebengeschäft erfüllt. Der Sachverhalt sah wie folgt aus. Die Klägerin vermietete und verpachtete eigene Grundstücke. Sie erzielte im Wesentlichen Grundstückserträge aus der Vermietung von Verkaufsflächen und betrieb in dem Zusammenhang als Eigentümerin eines Grundstücks ein Einkaufszentrum. Die Mietverträge mit den Mietern der einzelnen Shops in diesem Zentrum waren unterschiedlich ausgestaltet. Die Verträge ließen sich grundsätzlich in Neuverträge und Altverträge unterteilen. Und ungeachtet der konkreten Vertragsfassung bestand Einigkeit darüber, dass sämtliche Mieter einen Lastenaufzug nutzen durften und sich alle Mieter über die Nebenkosten an den Kosten des Lastenaufzugs beteiligt hatten. Die Klägerin beantragte bei der Abgabe ihrer Gewerbesteuererklärung beginnend ab dem Jahr 2015 dann jeweils die erweiterte Kürzung nach 9 Nummer 1 Satz 2 Gewerbesteuergesetz und die Finanzbehörde vertrat den Standpunkt, dass die Mitüberlassung von Lastenaufzügen eine Mitüberlassung von Betriebsvorrichtungen darstelle und daher schädlich für die erweiterte Kürzung sei. Denn begünstigend seien nur Unternehmen, die ausschließlich eigenen Grundbesitz verwalten und nutzten. Und dann die erfreuliche Nachricht eben durch das Finanzgericht Schleswig-Holstein. Allerdings hier der Hinweis, gegen die Entscheidung wurde die Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt.
Ja, hoffentlich zugunsten des Steuerpflichtigen. Als ich das Urteil gelesen habe, habe ich auch im ersten reflexartigen Gedankengang gedacht, das ist so ein Klassiker von der Steuerberaterprüfung, die jetzt vor kurzem auch geschrieben wurde, dass das auf jeden Fall schädlich ist. Aber gut, das Finanzgericht hat in der Weise jetzt auch den Steuerpflichtigen sicher positiv überrascht. Und dann hoffen wir natürlich, dass der BFH dem folgt. Das werden wir beobachten und dann schauen wir mal, wann wir da das finale Urteil bekommen. Genau, ein weiterer Klassiker ist die erweiterte Kürzung bei der Gewerbesteuer im Organkreis. Und hier gab es jetzt auch ein BFH-Urteil aus Juli 2024, auch recht aktuell. Und da hast du uns auch nochmal eine kurze Zusammenfassung mitgebracht, worum es da geht und worauf die Steuerpflichtigen hier achten müssen.
Ja, Und zwar geht es um die gewerbesteuerliche Organschaft nach § 2 Absatz 2 Satz 2 Gewerbesteuergesetz und auch in dem Zusammenhang wieder um die erweiterte Grundstückskürzung. Grundsätzlich ist es im gewerbesteuerlichen Organkreis so, dass die Geschäftsbeziehung innerhalb eines Organkreises nicht zu gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen oder Kürzungen führen. Und fraglich war in dem Urteilsfall, ob die Regelung des § 2 Absatz 2 Satz 2 Gewerbesteuergesetz in den Fällen der sogenannten Weitervermietung im Hinblick auf die erweiterte Grundstückskürzung nicht anzuwenden sind. Der Sachverhalt war wie folgt gestaltet. Die Klägerin ist eine GmbH, die als Organträgerin in einer ertragsteuerlichen Organschaft tätig wurde. Ihre Organgesellschaften verpachteten Grundstücke an die Schwestergesellschaft, die sogenannte WGmbH, die diese wieder an Dritte weitervermietete in einem sogenannten Weitervermietungsmodell. Die Klägerin beantragte für ihre Organgesellschaften dann die erweiterte Grundstückskürzung nach 9 Nummer 1 Satz 2 und der BfH entschied dann wie folgt: Die erweiterte Grundstückskürzung steht den Organgesellschaften der Klägerin nicht zu, obwohl sie die Voraussetzungen der erweiterten Kürzung individuell erfüllten. Das liegt an der Besonderheit der gewerbesteuerlichen Organschaft, die zur Ablehnung der erweiterten Kürzung führt. Und die erweiterte Kürzung ist auch dann zu versagen, wenn die verpachtete Organgesellschaft den Grundbesitz an außerhalb des Organkreises stehende Dritte weitervermietet.
Ja, wieder ein absoluter Klassiker, wie vorhin gesagt, das passiert relativ häufig im Konzern, von daher da auf jeden Fall aufpassen, dass das entsprechend Berücksichtigung findet und so oft wie wir das Thema gewerbesteuerliche Kürzungen dann haben, beziehungsweise gewerbesteuerliche Grundstückskürzung oder erweiterte Grundstückskürzung, da könnten wir fast schon eine eigene Folge draus machen. Das wird uns auf jeden Fall auch in Zukunft weiterhin beschäftigen, weil es gibt so viele Konstellationen, da wird dem Gesetzgeber auch immer wieder was Neues einfallen, beziehungsweise den Betriebsprüfern. Das heißt, da wird es auf jeden Fall nicht langweilig. Dann würde ich fast sagen, machen wir einen kurzen Pauseneinspieler, bevor ich dann auch mal nach rechts schauen darf, bevor ich einen steifen Nacken bekomme. Dann darf nämlich auch der Alex mit der Umsatzsteuer durchstarten. Dann starten wir mit der Umsatzsteuer durch. Alex, du hast uns zwei Themen mitgebracht. Das eine relativ umfangreich, das hat man in den letzten Folgen auch schon mal. Das andere ist relativ neu. Starten wir mit dem Altbewährten, was wir auch schon in den letzten Folgen immer mal vorgestellt hatten, weil es halt ja relativ pressewirksam ist, beziehungsweise es betrifft im Endeffekt jeden Unternehmer in Deutschland. Es geht um die E-Rechnung. Und hier kam jetzt endlich, es war lange angekündigt, aber endlich am 15.10.2024 das finale Schreiben vom BMF bezüglich der Einführung der obligatorischen E-Rechnung und da hast du uns die Infos mitgebracht.
Genau, das Schreiben unterscheidet sich auch teilweise vom bisherigen Entwurf und hält für Unternehmer auch Übergangsregelungen bereit, auf die ich dann zum Schluss noch eingehen werde. Bekannt sollte sein, dass der Rechnungsbegriff im USDG neu definiert wird. Die uns bisher vertrauten Rechnungen, ganz gleich ob in Papierform oder als PDF-Datei, werden ab 2025 als sogenannte sonstige Rechnungen bezeichnet und elektronische Rechnungen, auch kurz E-Rechnungen, stellen so dann den neuen Standard dar. Die Rechnungspflicht ab 2025 erstreckt sich grundsätzlich auf alle B2B-Umsätze zwischen im Inland ansässigen Unternehmen, also die Sitz-, Geschäftsleitung oder umsatzsteuerliche Betriebsstätte im Inland haben. Wichtig hierbei ist, dass die Ansässigkeit im Inland nicht allein durch eine umsatzsteuerliche Registrierung begründet wird. Weiterhin hat sich die Finanzverwaltung auf bestimmte Umsätze geeinigt, die von der E-Rechnungspflicht befreit sind. Dazu zählen zum einen steuerfreie Umsätze nach § 4 Nummer 8 bis einschließlich 29, Kleinbetragsrechnungen, aktuell müsste die Grenze bei 250 Euro liegen, Fahrausweise und voraussichtlich auch Umsätze, die von Kleinunternehmen erbracht werden. Ich sage hier bewusst voraussichtlich, da das aktuelle BMF-Schreiben hier keine Befreiung von der E-Rechnungsausstellungspflicht für Kleinunternehmer ausgeht. Aber wenn man in das Jahressteuergesetz blickt, dann soll in § 34a neu in die Durchführungsverordnung der Umsatzsteuer aufgenommen werden, dass eben E-Rechnungen für Kleinunternehmer nicht zur Anwendung kommen sollen bezüglich der Ausstellung von E-Rechnungen. Trotz der genannten Befreiung gilt jedoch, alle Unternehmen müssen ab 2025 in der Lage sein, E-Rechnungen zu empfangen. Klingt erstmal streng formuliert, ist aber im Grunde halb so wild, da bereits ein E-Mail-Postfach ausreicht, um dieser Vorgabe zu entsprechen. Für die Übermittlung, also die Übermittlungsweise elektronischer Rechnung, haben Sie als Unternehmer im Grunde freien Spielraum, also ob eben die Übermittlung per E-Mail, elektronischer Schnittstelle oder zum Beispiel per Download erfolgt, ist gänzlich Ihnen überlassen. Im Entwurfsschreiben wurde die Übermittlung mittels USB-Stick noch verneint. Das finale Schreiben geht hier nicht mehr drauf ein. Somit ist also offen, ob externe Speichermedien, egal jetzt in welcher Form, gestattet sind oder eben nicht. Weiterhin wichtig für Sie ist es, die unterschiedlichen Formate zu kennen. Dabei wird zwischen hybriden und rein strukturierten Formaten unterschieden. Rein strukturierte Formate sind nur maschinenlesbar, wohingegen hybride Formate E-Rechnungen darüber hinaus auch für das menschliche Auge erkennbar machen. Dann letztlich ist die Frage zu beantworten, welche konkreten Rechnungsformate dürfen Sie ab 2025 verwenden? Die Frage ist ziemlich einfach zu beantworten, wenn man so will. Sie müssen lediglich die europäische Norm 16931 erfüllen. Klingt erstmal wieder sehr förmlich. Bedeutet aber im Grunde, dass Sie auch die Ihnen bereits bekannten Formate verwenden können, die eben auf dem textbasierten Datenformat XML basieren. Und konkret lauten einmal die X-Rechnung, deren Erweiterung oder eben das Zugpferdformat, was ja auch im Entwurf schon angesprochen wurde. Eine weitere und für den Anfang auch zu begrüßende Veränderung in der finalen Version betrifft den Vorsteuerabzug. Die finale Version des BMF-Schreibens ist hier weicher formuliert worden und gestattet regelmäßig auch den Vorsteuerabzug aus sonstigen Rechnungen, die als E-Rechnung hätten ausgestellt werden müssen. Voraussetzung für den Vorsteuerabzug bleibt natürlich unverändert, dass die so dann sonstigen Rechnungen alle gesetzlichen Pflichtangaben zutreffend auszuweisen haben. Abschließend möchte ich dann noch zu den Übergangsregelungen zu den wichtigsten Übergangsregelungen kommen. Hier vorab der Hinweis: Für den Empfang von E-Rechnungen gibt es keine Übergangsregelungen. Für Umsätze, die vor 2027 ausgeführt wurden, können Sie Ihre bisherige Ausstellungsweise, also beispielsweise auch in Papierform, unverändert beibehalten. Wichtig dabei ist, dass die betreffenden Rechnungen zudem auch vor 2027 an den Rechnungsempfänger übermittelt werden, was dann für Sie insbesondere gegen Ende 2026 relevant sein wird, falls Sie zum Beispiel dazu geneigt sind, die Rechnung dann erst Anfang 2027 ausstellen zu wollen. Das würde dann eben nicht von dieser Übergangsregelung umfasst sein. Dann gibt es noch eine Übergangsregelung, die bis zum 31.12.2027 greift. Unter diese Regelung fallen Rechnungen, die entweder über ein anerkanntes EDI-Verfahren abgerechnet werden oder falls Ihr Gesamtumsatz im Vorjahr 800.000 Euro nicht überschreiten sollte. Zuletzt möchte ich eine kleine Empfehlung noch aussprechen. Zum einen sollten Sie unabhängig jeglicher Übergangsregelung sicherstellen, dass Sie E-Rechnungen verarbeiten können, digital aufbewahren können und diese Prozesse möglichst, zum Beispiel in Form von Softwaremodulen, in Ihr Buchhaltungssystem integrieren. Wenn Sie das geschafft haben, beziehungsweise wenn das Ihrem Unternehmen gelingt, dann können Ihnen auch die Übergangsregelungen sehr schnell auch sehr egal sein.
Genau, den Praxistipp nehmen wir gerne mit. Genau, am besten nicht auf die lange Bank schieben, weil auch der 31.12.2025 oder 2026 kommt dann irgendwann. Und tendenziell die Themen, die der Gesetzgeber für uns bereitet, werden ja nicht weniger. Von daher, je früher man das Thema angeht, desto besser. Und wie du es gesagt hast, zum 01.01.2025 auf jeden Fall das E-Mail-Postfach bereithalten, damit man auch die gesetzlichen Verpflichtungen oder Voraussetzungen dann erfüllt. Das zweite Thema, was du uns mitgebracht hast, da geht es um die GIG, Geschäftsveräußerung im Ganzen, heißt das in der Langversion. Und da geht es um ein FG-Urteil, das sich mit dem Thema Unternehmenszersplitterung beschäftigt hat.
Genau, also wie gesagt, gab es dazu ein Finanzgerichtsurteil, aktuell beim BFH anhängig. Und behandelt wurde die Steuerbarkeit von Geschäftsveräußerung im Ganzen. Strittig war im Kern, dass ob eine nicht steuerbare GIG auch vorliegt, wenn ein Unternehmen nicht nur an einen Erwerber, sondern an eine Vielzahl, in unserem Fall an 10 Erwerber, veräußert wird. Kurz zum Sachverhalt. Die Klägerin betrieb eine Kommanditgesellschaft, die Solarstrom mittels PV-Anlagen, also Photovoltaikanlagen, einspeiste ins öffentliche Netz und dafür auch eine benötigte Infrastruktur besaß und diese benötigte Infrastruktur zurückbehielt. Die angesprochenen PV-Anlagen veräußerte die Klägerin sodann an die eben genannten 10 Erwerber, in dem Fall 10 Gesellschafter, die diese PV-Anlagen dann ebenfalls zur Stromproduktion einsetzten, wenn logischerweise auch pro Gesellschafter dann eine geringere Produktionskapazität vorherrschte. Die Vermarktung des Stroms gegenüber dem Netzbetreiber verblieb auch bei der Klägerin, also neben der Infrastruktur war das im Grunde dann auch eine Tätigkeit, die sie nicht mit übertragen hat auf die Gesellschafter bzw. Erwerber, sondern eigenständig fortführte. So, das FG hatte jetzt eben eine Entscheidung zu treffen, steuerbare Lieferungen von PV-Anlagen oder eben nicht steuerbare Vorgänge im Rahmen einer Geschäftsveräußerung im Ganzen. Das Finanzgericht entschied sich dann für die erste Variante, also stellte die Lieferung von PV-Anlagen als steuerbar und steuerpflichtig dar. Begründet wurde dies nicht damit, dass die Infrastruktur, auch wenn die eine wesentliche Betriebsgrundlage darstellt, zurückbehalten wurde, weil diese eben dauerhaft an die Gesellschafter, also Erwerber, überlassen worden ist. Das war also unschädlich dafür, die GIG zu verneinen. Das Finanzgericht hatte vielmehr zwei Gründe, die Geschäftsveräußerung im Ganzen zu verneinen. Zum einen war es der Auffassung, dass die Tätigkeiten zu unterschiedlich ausgefallen seien, da eben die Vermarktung des Stroms nicht auch auf die Gesellschafter übergegangen sei. Und der zweite Punkt, weshalb eine GIG zu verneinen war, war, dass eben nicht der Zweck dieser Vereinfachungsregelung nach § 1 Absatz 1a USDG sein könne, dass ein einheitliches Unternehmen an eine Vielzahl von Erwerbern veräußert wird. So, was heißt das Ganze für Sie nun? Zum einen, dass wir aus dem Urteil die Erkenntnisse gewinnen, dass zurückbehaltende wesentliche Betriebsgrundlagen nicht zwingend zur Versagung einer GIG führen, es aber auch darauf ankommen kann, ob eben nur an einen Erwerber oder an eine Vielzahl an Erwerbern veräußert wird. Zudem, das als weitere Empfehlung ist, stets zu prüfen, ob die vormals ausgeübte Tätigkeit identisch oder zumindest in einer sehr, sehr, sehr ähnlichen Weise fortgeführt werden. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann liegt das Risiko der Steuerbarkeit im Raum und ist tiefergehend zu prüfen, bevor man sich diverse Risiken ins Haus holt.
Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung. Die Praxistipps nehmen wir gerne mit. Gern gesehenes Thema, kommt auch häufig vor. Von daher das FG-Urteil gerne im Hinterkopf behalten. Genau, dann schließen wir den Bereich der Umsatzsteuer ab. Dann haben wir noch ein, fachliches Thema in Anführungszeichen, bevor wir dann zu dem lustigen Teil kommen. Und zwar aus der Körperschaftssteuer. Hier gibt es relativ praxisrelevantes BMF-Schreiben, beziehungsweise einen Entwurf eines BMF-Schreibens oder eines Anwendungsschreibens. Und zwar betrifft das die Zinsschranke, datiert auf den 10.10.2024 mit Stand 18.09.2024. Hat sich das BMF hingesetzt und dann hier einmal einen überarbeiteten Entwurf eines Anwendungsschreibens vorgelegt. Hier werden jetzt im Endeffekt für die Zinsschranke, die Regelungen kennen Sie alle im Konzern, das ist der 4H ESTG und der 8A KSTG, werden jetzt hier entsprechend die, Neuerungen soweit aufgenommen. Und zwar gab es ja im Kreditzweitmarktförderungsgesetz von Dezember 2023 die Anpassung an die Anti-Tax Avoidance Directive. ATA hat es besser abgekürzt, das ist besser als das Englisch auszusprechen. Das kennen Sie alle genau und da wurde im Endeffekt jetzt die Definition der Zinsaufwendung und der Erträge wurden ja angepasst im Rahmen dieses Gesetzes und da soll der Gesetzestext jetzt auch drauf verweisen. Da gibt das BMF-Schreiben jetzt auch die Begrifflichkeiten noch einmal raus und da auch von unserer Seite gerne auch mal in die ATAD-Richtlinie reinschauen beziehungsweise auch in den Abschlussbericht aus 2015, Aktionspunkt 4 der OECD oder der G20. Da sind immer ein paar hilfreiche Passagen und Definitionen drin, die man sich dann für die Analyse der Zinsschranke dann mal raussuchen kann, weil das ist jetzt auf jeden Fall dringend zu empfehlen, einmal eine Analyse zu fahren, ob die Zinsen und Zinserträge, die man jetzt im Rahmen der Zinsschranke dann im Konzern dann auch berücksichtigt, ob die noch reinfallen oder sogar rausgefallen sind. Das heißt, da auf jeden Fall aktiv werden und auch hier schon mal reinschauen. Und ja, der weitere Fahrplan, den haben wir uns natürlich auch noch angeschaut, den haben wir Ihnen mitgebracht. Also die Verbände können jetzt noch bis zum 7. November 2024 Stellung nehmen. Also wenn Sie sich da verwirklichen wollen, gerne ans BMF wenden und hier noch gerne ein bisschen Input geben. Die freuen sich immer über Feedback und natürlich auch Erkenntnisse aus der Praxis. Und ja, wie es dann weitergeht, schauen wir mal. Also ich denke mal, dass dieses Jahr eventuell, wenn es gut läuft, noch ein finales BMF-Schreiben dann kommt gegen Ende des Jahres. Wenn das dann der Fall ist, nehmen wir das natürlich auch gerne nochmal auf. Aber von unserer Seite der Praxistipp, schauen Sie sich das auf jeden Fall schon mal an und gehen Sie die ersten Schritte Richtung Analyse der Zinsschranke und der entsprechenden Beträge, weil je mehr man jetzt auch Ende des Jahres erledigt hat, desto besser dann auch für den Jahresstart. Dann haben wir den fachlichen Teil soweit abgeschlossen, kommen wir dann zum Steuerknüppel und da kann man nur sagen, Achtung, liebe Hörer, insbesondere in Sachsen und Ostdeutschland oder Norddeutschland kann man auch sagen, hier gibt es nämlich aktuell gefälschte Steuerbescheide, die im Umlauf sind, also es ist schon gruselig genug, wenn man den eigenen Steuerbescheid kriegt und der auch vom richtigen Finanzamt kommt, aber jetzt gibt es natürlich auch noch falsche, was die ganze Sache natürlich noch bescheidener macht, sagen wir mal. Kurz vor Halloween kann man sich das eigentlich thematisch fast nicht besser vorstellen, aber das ist auf jeden Fall nicht nur mit Spaß zu betrachten. Man soll hier auf jeden Fall aufpassen, weil diese falschen Steuerbescheide, die fordern natürlich dann auch die Steuerpflichtigen oder die vermeintlich Steuerpflichtigen auf, entsprechende Zahlungen zu leisten auf dem Bankkonto, was irgendwo in der Walachei dann versiegt. Und tendenziell, wenn man das Geld einmal überwiesen hat, wird man es wahrscheinlich auch nicht wieder zurückbekommen. Deshalb soll man hier auf jeden Fall aufpassen. Wir haben mal so ein paar Punkte mitgebracht, wenn Sie einen Steuerbescheid bekommen und nicht genau wissen, ist er jetzt echt oder unecht. Im Zweifel immer beim Finanzamt nachfragen oder mal anrufen. Die Beamten freuen sich in der Regel nicht so über Anrufe, aber ich glaube, da helfen die gerne weiter. Der zweite Anruf sollte dann an die Polizei gehen, wenn man dann festgestellt hat, dass es ein falscher Steuerbescheid ist, damit auch die Polizei hier aktiv werden kann. Und man soll auf jeden Fall darauf achten, auf die Telefonnummer, die auf diesem Bescheid draufstehen. Also es hat wohl einheitlich immer mit der 090 gestartet. Das heißt, da auf jeden Fall hellhörig werden. Dann sollte man auf jeden Fall aufpassen, dass Erläuterungstexte und Datenschutzhinweise im Bescheid drin ist, weil da achtet das richtige Finanzamt drauf, die Fälscher wohl eher nicht. Aber das ist ein ganz gutes Merkmal, wie man das dann erkennen kann. Und der letzte Punkt, also es gibt wohl noch ein Siegel auf diesem Bescheid, da steht wohl drauf, Finanzbehörden der Bundesrepublik Deutschland. Diese Begrifflichkeit gibt es nicht, deshalb, wenn das irgendwo zu lesen ist, da auf jeden Fall vorsichtig sein. Und wie gesagt, wenn Sie den Briefkasten öffnen und haben einen Bescheid von dem gefälschten Finanzamt drin und Sie haben das erkannt, gerne Anzeige bei der Polizei erstatten, damit auch diese Bescheide zeitnah aus dem Verkehr gezogen werden und dann auch die Betrüger entsprechend gefasst werden. Ja, gruseliges Thema zur Halloween-Folge, das passt perfekt. Wie gesagt, jetzt haben wir noch ein schönes Thema. Jetzt gucke ich in die Runde. Ihr seid beide Hundebesitzer oder halbe Hundebesitzer, habt ihr eben gerade so schön gesagt. Wisst ihr, wann der Welthundetag ist?
Ich glaube, der war jetzt vor kurzem.
Richtig, sonst hätte ich auch wahrscheinlich nicht gefragt, aber ist genau richtig. Also der ist immer am 10.10. und treue Hörer haben wahrscheinlich die Folge von letztem Jahr im Kopf. Da haben wir nämlich auch zum 10.10. das Hundesteueraufkommen mitgebracht und das wurde jetzt auch wieder zum Welthundetag am 10.10. veröffentlicht. Das ist eigentlich ein ganz schöner Tag. Und Heurido, die Kommunen können sich wieder freuen. Es sind auf jeden Fall wieder mehr Hundesteuern eingenommen worden. 1,6% mehr als im Vorjahr. Letztes Jahr war schon Rekordjahr, jetzt sind wir wieder beim Rekordjahr. Das heißt, der Corona-Trend zieht an. Und die Kommunen können sich mittlerweile über 421 Millionen Euro Hundesteuer freuen. Das ist auf jeden Fall ein dicker Brocken. Und wenn man das mal vergleicht, also 2013 haben wir noch mitgebracht als, sag ich mal, Gegenwert oder Vergleichswert. Da lag die Hundesteuer noch bei 299 Millionen. Und wenn es mit dem Tempo weitergeht, da kann sich der Christian Lindner wahrscheinlich nicht mehr, der ist ja nicht mehr so lange wahrscheinlich in der Regierung, aber der Nachfolger von ihm, ohne da jetzt irgendwie was Öl ins Feuer gießen zu wollen, aber der Nachfolger von ihm wird sich dann über einen dickeren Knochen freuen können in Zukunft, weil der Trend geht steil nach oben. Ja, das war die Statistik des Monats. Dann haben wir unsere Podcast-Folge November 2024 soweit abgeschlossen. Die Halloween-Folge ist durch. Und dann schaue ich nach links und rechts. Freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Erstmal Nathalie, schön, dass du dabei warst.
Vielen Dank, Philipp.
Und dann auch Alex, hat mich gefreut, dass du mal wieder damit dabei warst.
Gerne, gerne.
Ja, und was uns natürlich auch gefreut hat, da Dankeschön an Olli Welke und die Heute-Show bzw. das Team des ZDF, die unser Podcast-Logo einigermaßen wieder verwendet haben zum zweiten Mal. Wieder ohne Erwähnung, ein kleines Augenzwinkern in Richtung ZDF. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns das nächste Mal eventuell auch mal erwähnt. Und ja, dann bedanke ich mich natürlich auch bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Schön, dass sie wieder eingeschaltet haben und wir haben auch wieder tolles Feedback bekommen. Da auf jeden Fall danke, das spornt uns auf jeden Fall an. Und wir freuen uns natürlich, wenn sie auch in den zukünftigen Folgen dann wieder einschalten, insbesondere dann in der Dezemberfolge. Da werden wir uns natürlich dann auch Richtung Weihnachten orientieren und dann auch ein paar Statistiken für das Weihnachtsfest mitbringen. Da können Sie sich auf jeden Fall drauf freuen. Und da heißt es dann im Dezember dann wieder pünktlich zum Monatsanfang. Das ist Tax Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann, Schöne und Partner.